Liebe Gemeinde, ich bin inzwischen an einem Alter, so wollte ich heute anfangen, unbedingt. Ich bin inzwischen an einem Alter, da muss man sich manchmal zurückerinnern, wann was war und wie man das alles sortiert kriegt und so weiter. Und da hilft es mir manchmal, dass ich schon seit einigen Jahren Tagebücher schreibe, jetzt nicht jeden Tag und nicht ganz so konsequent, aber immer mal wieder schreibe ich Dinge auf. Und da gibt's mittlerweile einen ganzen Stapel daheim von Büchern, wo ich dann immer wieder mal drin blättern kann und gucken kann, oh, wie war denn das damals und früher und so und was habe ich da alles gedacht und erlebt und so. Gibt's noch jemand, der das so macht? Gibt's Tagebuchschreiber hier unter uns? Ah, sind ein paar. Sehr gut. Super, also ich finde, es hilft manchmal einfach auch Dinge loszuwerden, wenn man was aufschreibt und dann ist es irgendwie erledigt. Einfach nur als cooler Tipp für alle anderen, kann man mal probieren. Ich habe das mal angefangen auf einer Jugendfreizeit, so eine Woche gemeinsamen Lebens. Und da haben wir das alle gemacht, eine Woche lang geschrieben und irgendwie mache ich das seither immer noch irgendwie so ein bisschen. Ist schon ein paar Jahre her, aber gut, tut's gut. Heute hören wir einen Predigttext, der ist ein bisschen wie ein Tagebucheintrag, weil da einer gesagt bekommt, schreib das auf, was du erlebst. Schreib's auf. Und wir sind dankbar, dass es aufgeschrieben hat, denn so können wir auch heute noch was davon nachlesen, was der damals erlebt hat. Es könnte einem sogar fast so vorkommen, als wäre das eine Art Traumtagebuch. Das habe ich jetzt noch nie geschrieben. Hat jemand von euch schon mal ein Traumtagebuch geschrieben? Ah ja, okay. Paar. Also Traumtagebuch ist ja manchmal, wenn man viel träumt oder was verarbeitet, kann man das notieren. Und dann hilft es vielleicht manchmal, da Dinge zu verstehen oder zu deuten oder sich zu erinnern. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. So ähnlich hört sich's allerdings an in unserem Predigttext heute, denn das könnte fast wie ein Traum sein. Allerdings passt nicht ganz, denn es ist kein Traum. Es ist was Reales, was der erlebt hat, was Wirkliches, auch wenn das, was er da aufschreibt, fast ein bisschen vorkommt wie ein Traum. Es ist eine Vision. Aber eine Vision, die man nicht nur aus der Distanz anschaut, sondern eine Vision, mit dem derjenige, der es aufgeschrieben hat, auch selber zu tun hat, wo er selber was miterlebt. Und da schauen wir heute mal rein. Es ist ein Text, der uns heute für diesen Sonntag vorgegeben ist und der auch ganz spannend ist, Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Offenbarungstexte sind immer spannend, aber sie passen natürlich auch in die Zeit jetzt nach dem Erscheinungsfest, in diese Epiphaniaszeit, weil da geht es ja darum, wie Gott uns erscheint. So auch heute. Da steht in Offenbarung 1 ab Vers 9 folgendes. Ich, Johannes, euer Bruder, habe das Wort Gottes verkündet und bin als Zeuge für Jesus aufgetreten. Deswegen bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Wegen Jesus bin ich mit euch zusammen in Bedrängnis. Aber wegen Jesus habe ich mit euch auch Anteil am Reich Gottes und bleibe standhaft im Glauben. Am Tag des Herrn, das ist schon damals die Bezeichnung für den Sonntag gewesen, der Tag des Herrn, das haben die Christen damals schon dann gefeiert, weil das der Tag der Auferstehung Jesu war. Also an diesem Tag, am Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir, die war laut wie eine Posaune. Die Stimme sagte, schreib in ein Buch, was du siehst und schick es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, Pergamon und Thyatira, sowie nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das ist mal ein Tagebucheintrag, liebe Gemeinde. So einen habe ich in meinen Tagebüchern nicht stehen, aber wenn ich sowas erleben würde, würde ich mir es, glaube ich, auch so notieren, weil das ist ja so eindrücklich, was da alles vor Augen steht, dass man das ja irgendwie festhalten muss. Was für ein Sonntagserlebnis, liebe Gemeinde, was man am Sonntag alles erleben kann, da bleibt was hängen, hoffentlich bleibt von der Predigt auch ein bisschen was hängen, aber von so einem Bild, wie der da Johannes das sieht, bleibt ganz sicher was hängen. Zum Glück hat er es notiert. Er sitzt da auf dieser Insel Patmos, verbannt. Dort, wo er nicht predigen kann, wie er es davor gemacht hat, wo er nicht groß verkündigen kann, wo er dafür viel mehr nachdenken kann und beten kann. Aber hier abgeschnitten von seinem Leben und abgeschnitten von den Menschen um ihn herum, genau da offenbart sich ihm der auferstandene Christus. Und zwar in einer Weise, wie der Johannes es vorher noch nicht erlebt hat. Also Johannes kannte Jesus ja. Der hatte ja sogar auch eine bildliche Vorstellung von Jesus, viel mehr als wir. Und trotzdem ist es nochmal ein neues Erlebnis, was er hier sieht. Der auferstandene Christus in seiner ganzen Pracht und wie er dann beschrieben wird. Ich finde schon allein das ist spannend an dieser Geschichte, dass er auf dieser Insel in der Verbannung, da wo man ihn abgeschnitten hat von den Menschen, wo man ihn wegschieben wollte von dem, was er eigentlich gemacht hat, wo man ihn von seiner Berufung fernhalten wollte, das ausgerechnet da erscheint ihm Christus in der ganzen Pracht und Herrlichkeit. Nicht irgendwie nur ein bisschen, sondern in der ganzen Pracht zeigt es sich ihm da. Das kann ja für uns auch schon ermutigend sein, wenn wir sowas Ähnliches erleben im Leben. Das gibt's ja manchmal, solche Momente, die vielleicht für uns wie solche Patmos-Momente sind, wo man erlebt, naja, dass man irgendwie an Grenzen kommt oder wie weggeschoben wird, dass man Dinge nicht tun kann, die man eigentlich gern tun würde, dass einen die Fähigkeiten vielleicht verlassen. Ja, das kann auch so eine Inselerfahrung sein. Auf einmal habe ich die Fähigkeiten nicht mehr, die ich hatte oder die ich wollte. Oder eben, dass man nicht mehr dazugehört. Kann man schon in der Schule die Erfahrung machen, dass man nicht zu den anderen gehört und wie sich das anfühlt, wenn man ausgeschlossen wird. Oder im Beruf genauso. Wenn man Perspektiven verliert, vielleicht den Beruf ganz verliert oder andere Hoffnungen begraben muss. Das sind solche Inselmomente, solche Patmos-Momente, ganz ähnlich, wie es beim Johannes war. Und gerade in diesen Zeiten, dann zu wissen, Gott ist da, das ist schon mal was ganz Entscheidendes, finde ich. Er ist gerade da, wo wir uns vielleicht auch wie verbannt fühlen oder begrenzt fühlen, eingeschränkt fühlen, da ist er da, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Da kann er uns begegnen und vielleicht kann er uns da sogar noch mal auf ganz neue Art begegnen, auf ganz besondere Art begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, gerade solche Zeiten, wo man nicht das tun kann, was man eigentlich müsste oder wollte, wo man ausgebremst wird. Das ist ja manchmal gerade sind es Krankheitszeiten vielleicht oder irgendwelche, wo irgendwas nicht so ist im Leben, wie man es möchte. Dass gerade da man nochmal eine ganz andere Offenheit hat für das, wie man Gott begegnet. Vielleicht anders nochmal Bibel liest, vielleicht anders betet und dass man einfach nochmal eine andere Wahrnehmung hat für Gott. Vielleicht brauchen wir solche Zeiten, dass wir ihn nochmal neu erfahren können. Dass wir merken, er ist uns ganz nah. So geht's dem Johannes. Der Johannes erlebt es auf seiner Insel, da sitzt er und da betet er, vielleicht liest er auch was. Und dann kommt diese posaunenartige Stimme, die ihn so aufschreckt. Ich habe mir überlegt, ob wir das wirklich machen mit einer Posaune, ob das euch auch so erschreckt. Das haben wir euch jetzt erspart, diesen Schreck heute Morgen. Aber darum geht es mir auch gar nicht so arg. Es geht darum, auf diese posaunenartige Stimme dreht er sich rum und will wissen, wer redet da mit mir. Das ist was ihn aufschreckt, was sein Interesse auf sich zieht. Und dann bekommt er eine Präsentation, die ist fast zu viel für ihn, für den Johannes. Also obwohl er Jesus ja kennt, ist das, was er da sieht, fast eine Überforderung. Ich habe gedacht, als ich den Text gelesen habe und diese Beschreibung von dem Menschensohn, der da steht zwischen den 7 Leuchtern und wie er beschrieben wird, so detailliert beschrieben wird, da habe ich gedacht, das ist doch die perfekte Beschreibung, die gebe ich einfach mal in die KI ein und die soll mir ein Bild daraus machen. Ja, das ist eine schöne Beschreibung, da wird das schön detailliert dargestellt. Mal gucken, wie die KI das dann darstellt, was die für ein Bild macht und wie das dann aussieht, wie es vielleicht ausgesehen haben könnte. Es kamen auch Bilder raus aus verschiedenen KIs. Ich habe euch aber keins dabei, und zwar absichtlich nicht, weil die Bilder waren alle nicht schön anzuschauen. Also schon überraschend, dass das, was da beschrieben wird, Jesus Christus, in seinem ganzen Licht und dieser Herrlichkeit, dass da schon auch Dinge dabei waren, die waren irgendwie für mich befremdlich. Zum Beispiel, da wird Jesus beschrieben als mit seinem weißen Haar, sein schneeweißes Haar. In dem Bild, was mir da präsentiert worden ist, war er immer ein alter Mann. Ja, mit altem, weißen, wallenden Haar natürlich. Aber das hat nicht zu meiner Vorstellung gepasst von dieser Vision. Deshalb habe ich gedacht, das ist schon mal nett. Aber auch in den weiteren Prompts, die ich da so eingegeben habe und in den Versionen, die da gekommen sind, waren immer Sachen dabei, wo ich gedacht habe, das kann und will ich euch eigentlich nicht zeigen, weil ihr sollt ruhig auch eure eigenen Bilder vor Augen haben, wenn man diesen Text liest. Und manche Dinge von dem, was da beschrieben ist, ist auch gar nicht so leicht anzugucken. Also diese Füße, die wie glühendes Erz aussehen. Das ist jetzt nicht so super schön, dieser Fuß, ja, so ein Erz wie ein glühendes Erz. Oder das Schwert, das aus dem Mund rauskommt, guckt sich auch nicht so leicht an. Oder die Augen, die wie brennendes Feuer sind. Also das ist fast schon gruselig, wenn man in diese Augen reinguckt. Diese Erfahrung macht der Johannes da. Und ich weiß nicht, was ihr so für innere Bilder gehabt habt oder was euch das so entsteht vor eurem inneren Auge, wenn man diesen Text liest. Es ist auf jeden Fall nicht nur leicht anzuschauen. Es ist irgendwie mächtig. Auch dieses ganze Licht und so, was ihn alles durchfüllt. Die sieben Leuchter sind vielleicht noch das Einfachste. Und die sieben Leuchter, das wird ja dann auch erklärt, was das bedeutet später, dass es die sieben Gemeinden sind und die sieben Sterne stehen für die sieben Engel und so. Aber alles, was diesen Menschensohn ausmacht, mit dem Schwert und mit den Augen und so, ist gar nicht so leicht, finde ich, anzugucken. Und deshalb ist auch ein Punkt, den ich mit euch heute betrachten will, der Johannes sagte dann, als ich ihn sah, also diese Erscheinung, als er das anguckt, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Also das wollte ich jetzt auf keinen Fall erreichen heute Morgen, wenn ich euch ein KI-Bild hier einblende und dann auf einmal durch die Reihen gehen muss und hier Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Das muss ja nicht sein, ja. Aber vielleicht ist für euch selber auch irgendwie ein Hinweis, wie dieses innere Bild sein kann oder was er da gesehen hat. Als er ihn sah, den Menschensohn, den er doch eigentlich kennt, da ist es für ihn so mächtig, so eindrücklich, vielleicht auch so herrlich, aber überwältigend herrlich, dass er wie tot vor ihm zusammenbricht. Das ist einer von zwei Momenten in dieser Szene, auf die ich mit euch noch ein bisschen genauer schauen will. Die Pracht, die sich ihm präsentiert, ist eine umwerfende Herrlichkeit. Etwas, das ihn so richtig umwirft. Etwas, wo er nicht genug Kraft hat, um sich auf den Füßen zu halten. Jetzt könnt ihr mal einen Moment nachdenken. Wann habt ihr schon mal sowas erlebt, das so eindrücklich war, so umwerfend, so prächtig, dass ihr gesagt habt, das halten wir fast nicht aus? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Eindrücke, wo er sagt, das war irgendein Moment, der hat mich überwältigt oder ein Naturschauspiel oder ein Eindruck, wo man sagt, das ist fast zu groß für mich, das kann ich fast nicht erfassen. Vielleicht gibt es manchmal solche Momente, wo man selber schwach wird oder wo man merkt, wie wenig mächtig man ist angesichts dessen, was man da sieht oder spürt. Der Johannes, den hält es nicht auf den eigenen Beinen. Wir haben gerade in der Geschichte von der Verklärung auf dem Berg, wo Jesus vor den drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, verklärt wird, da haben wir gesehen, dass es auch schon da passiert ist. Da ist Jesus auch mit einem Angesicht, das wie helles Licht leuchtet, steht auf einmal vor ihnen und auch da fallen sie auf ihre Knie, die drei Jünger. Die können das nicht aushalten, die können nicht hingucken, das ist zu viel für sie, das ist zu mächtig für sie. Sie sinken auf ihre Knie und das findet man in der Bibel immer mal wieder. Also als zum Beispiel der Paulus Jesus Christus begegnet auf seinem Weg nach Damaskus. Da umleuchtet ihn ein helles Licht, sodass er blind wird. Aber er wird nicht nur blind, sondern er fällt auch hin. Er fällt zu Boden, er hält es nicht aus, die Kraft reicht nicht aus, um angesichts dessen stehen zu bleiben. Oder der Jesaja, als der eine Gottesoffenbarung hat im Tempel, da sagt er, kann er nur sagen, weh mir, ich vergehe, steht da in Jesaja 6. Ich vergehe angesichts des Gottes, der mir da begegnet. Ich bin zu schwach angesichts dessen. Oder Elia hat auch eine Begegnung mit Gott, dem zeigt sich Gott auch, aber dem sagt Gott vorher, du musst in eine Felsspalte stehen und du kannst mir nur hinterher schauen. Wenn du mich anschaust, wie ich dir entgegenkomme, das wirst du nicht aushalten, deshalb musst du in diese Felsspalte stehen. Also das, was uns entgegenkommt, wenn wir Gott sehen, wenn Gottes Herrlichkeit in ihrer ganzen Pracht kommt, ist eigentlich zu viel für uns, überfordert uns eigentlich, ist für uns, wie wir jetzt hier sind, zu groß. Und ich habe mir da gedacht, naja, was bringt uns das jetzt für unseren Glauben? Ich meine, man hat jetzt nicht ständig diese Vision oder diese Begegnungen, wie es der Johannes da beschreibt. Aber vielleicht haben wir in unserem Glauben auch Momente, wo wir sagen, da ist Jesus zu groß für mich. Da ist er unfassbar irgendwie. Da ist er vielleicht auch rätselhaft. Da komme ich einfach nicht mit klar. Da begreife ich ihn nicht. Ich kann ihn nicht erfassen. Da merke ich einfach, dass vielleicht auch ich zu klein bin daneben. Oder zu wenig fähig, ihn zu fassen. Vielleicht hast du solche Momente oder vielleicht hast du in deinem Glauben solche Themen, wo du schon immer drüber nachdenkst und rätselst und probierst und du merkst irgendwie, ich krieg ihn nicht in den Griff. Ist mir zu groß. Es muss ja nicht gleich ein körperliches Zusammenbrechen sein, wie hier beim Johannes, dass man wie tot vor ihm zusammenbricht. Aber es gibt ja diese Momente, wo wir Jesus nicht ins Erklärbare runterbuchstabieren können, sondern wo uns unerklärlich bleibt. Wo es einfach nicht funktioniert, ihn zu fassen, wo er uns überfordert. Und wie ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich ist es gut, wenn wir solche Momente haben in unserem Glauben, wo wir Jesus nicht ganz begreifen, wo wir ihn nicht umfassen können. Weil wenn wir ihn nämlich klein machen würden und meinen, wir hätten ihn immer im Griff und hätten ihn immer verstanden, dann wäre Jesus kleiner als unser Verstand oder als unser Denken. Manchmal neigen wir dazu, dass wir Jesus gern klein machen. Und es kommt ja natürlich auch daher, dass Gott sich selber klein macht. Also an Weihnachten ist er so klein geworden, dass wir ihn sehen können, dass wir ihn erfassen können, dass wir, dass er uns so nahe ist, dass er wirklich auf Augenhöhe ist, dass wir was von ihm begreifen können, auch dass wir Gott erfahren können. Das feiern wir an Weihnachten jedes Jahr und versuchen ein bisschen zu begreifen, wie das eigentlich geht, dass Gott, der Unfassbare, so fassbar wird, indem er Mensch wird. Und das ist gut und wichtig, weil genau so kommt uns Gott entgegen. Es könnte nur dazu führen, dass wir manchmal diese menschliche Natur Jesu sehr stark sehen und dabei die göttliche Natur Jesu übersehen oder vielleicht nicht mehr so im Blick haben, weil die uns einfach überfordert, weil sie zu groß für uns ist, weil man da Jesus halt nicht so darstellen kann, wie als Kind in der Krippe oder wie er mit seinen Jüngern umgeht, sondern weil er da irgendwie rätselhaft bleibt und zu groß bleibt. Ich finde es eigentlich gut, wenn wir das auch mal in den Blick nehmen, dass Jesus auch der Unfassbare sein darf. Dass er eben als der Göttliche in seiner ganzen herrlichen Pracht uns zu groß sein darf. Dass wir nicht denken, wir könnten ihn fassen, weil das ist ein Widerspruch in sich. Ja? Mit dem Denken kann man Gott nicht erfassen. Das geht nicht. Gott ist zu groß für unser Denken. Aber er zeigt sich uns eben auch in seiner Herrlichkeit, zumindest so ein bisschen. Dem Elia im Rückblick, dem Johannes in dieser Vision, in dieser Offenbarung, den Jüngern auf dem Berg, die zumindest mit dem Gesicht zum Boden da liegen dürfen, das hören, was da um sie herum passiert. Wenn du in deinem Glauben Dinge findest, wo die Jesu unfassbar bleibt und vielleicht auch rätselhaft, dann sei dankbar dafür. Dann sei heute einfach mal dankbar und ja, nimm das so hin, dass Gott auch der Unfassbare sein darf, dass es gut ist. Wir werden gleich nachher ein Lied singen, da heißt es, denn du bist groß. Und manchmal muss man sich ja überlegen, dass wir das auch bewusst singen, gell? Du bist groß, Gott darf größer sein als wir selber, auch als unser Begreifen und unser Verstehen. Heißt es nicht, dass unser Verstehen schlecht ist, ja? Gott gibt sich in unserem Verstehen auch zu erkennen. Wir können ihn auch durch unser Denken ein bisschen erfassen, aber halt nicht niemals ganz, niemals. Und wenn wir singen, du bist groß, dann heißt es, wir erkennen das an, dass Gott größer ist als das, was wir begreifen können. Vielleicht brauchen wir deshalb auch die Offenbarung als Buch in der Bibel, die uns ein bisschen diesen Horizont öffnet, die uns hinausblicken lässt über das Fassbare hinaus. Und deshalb ist sie ja vielleicht auch in vielem so rätselhaft. Also wenn ihr mal rätseln wollt, dann könnt ihr die Offenbarung mal durchlesen. Da gibt es so viele Bilder und Systeme und Zeug, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Und es gibt natürlich auch ganz viele Erklärungen dafür. Und für manche Dinge kann man natürlich auch Verbindungen herstellen, schon innerhalb der Bibel und auch zur Geschichte und so. Da gibt es viele wertvolle Erklärungen. Und trotzdem, letztlich wird die Offenbarung uns irgendwo auch Rätsel lassen. Sie wird uns, glaube ich, nie ganz erklärt werden können. Und deshalb bin ich auch manchmal so ein bisschen skeptisch, wenn die Erklärungen so herkommen, als würden sie die Offenbarung deuten können. Weil ich denke immer, das kann nie ganz sein. Irgendwie ist die Offenbarung doch auch dazu da, dass sie uns zeigt, Gott bleibt letztlich auch irgendwie unerklärlich und unfassbar und für uns unverfügbar. Das macht ja die Offenbarung auch so schön. Die Offenbarung ist ein bisschen so wie der Blick durch das Schlüsselloch in die Ewigkeit. Ein bisschen was dürfen wir davon sehen und uns beeindrucken lassen, auch staunen darüber, über die himmlische Herrlichkeit. Aber das Ganze können wir gar nicht erfassen. Jetzt noch nicht. Nicht mit dem Blick, den wir jetzt haben. Der Johannes erlebt so: Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Also er ist nicht tot, ja, das bringt ihn nicht um. Er ist nur wie tot. Aber es legt ihn einfach nieder angesichts des himmlischen Glanzes. Und jetzt schauen wir noch einen Schritt weiter. Nochmal in seinen Tagebucheintrag hinein. Da wagen wir noch einen zweiten Blick auf das, was er danach erzählt. Und das ist berührend im wörtlichsten Sinne. Da heißt es nämlich, wie tot vor ihm liegt, dann heißt es, er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Im Grunde, ich war auch so, wie du jetzt da gerade vor mir liegst. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Was mich daran beeindruckt an diesem Vers oder an diesem Abschnitt aus dieser Geschichte, ist, dass selbst in dieser prachtvollen Offenbarung Christi, die man kaum anschauen kann, ja, und die uns viel größer ist als alles, was man vorher gesehen hat. Selbst da bleibt Jesus nicht wie auf einem Sockel von einem Denkmal irgendwie über uns stehen oder weit entfernt stehen, sondern selbst da kommt er zu diesem Johannes ganz nah und legt seine rechte Hand auf ihn. Er berührt ihn, er rührt ihn an. Selbst der große, herrliche Gott kommt uns so nahe, dass er uns anrührt. Man kann ihn vielleicht nicht angucken, aber man kann ihn spüren. Das finde ich sehr, sehr eindrücklich. Und dann sagt er ein Wort, das erinnert ein bisschen an die Ich-Bin-Worte. Vielleicht kennt ihr die Ich-Bin-Worte. Habt ihr die mal gehört, die 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium? Ich frage jetzt nicht ab, wie sie lauten. Also im Grundstudium muss man natürlich da die 7 Ich-Bin-Worte schön mal aufzählen können. Aber das brauche ich jetzt von euch nicht verlangen. Aber es gibt 2 Ich-Bin-Worte, die erzählen was ganz Ähnliches. Nämlich das eine, wo es heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und einen Kapitel später sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. 2-mal sagt er da schon, ich bin das Leben. Und hier sagt er dem Johannes im Grunde was ganz Gleiches. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Er ist selber das Leben. Und der das Leben ist, aus dem alles Leben kommt, der ist jetzt der, der den anrührt, der da wie tot vor ihm liegt. Der sich selber dem Tod ausgesetzt hat, aber gegen den der Tod nicht bestehen konnte, weil er das Leben ist und weil das Leben größer ist als der Tod, der kommt jetzt her und legt seine rechte Hand auf den Johannes. Das ist was Eindrückliches, finde ich. Wir dürfen wissen, dass der, der das Leben schenkt, der Lebendige ist, dass der die Hand auf uns legt. Auf den Johannes und auf uns. Und das ist was Besonderes. Wenn man das nämlich im Kontext damals liest, dann hört man immer auch mit, die Hand auf etwas legen, das wie tot ist, das war damals eigentlich ein Problem. Also wenn man etwas berührt hat, das tot war, dann hat man sich damit unrein gemacht. Selbst der Hohepriester musste dann aufwendige Rituale durchführen, um wieder rein zu werden. Und es ging nicht gleich. Das hatte den Hintergrund, wenn man was Todes berührt, das passt nicht zum Lebendigen, nicht zum Gott. Deshalb, wenn man was Todes berührt hat, bevor man dann wieder vor Gott treten durfte, bevor man in den Tempel gehen durfte, musste man sich erst wieder reinigen, weil Tod und Leben nicht zusammenpasst. Und jetzt kommt der, der das Leben ist und der alles Leben geschaffen hat und berührt Johannes, der dann nicht tot ist, aber wie tot vor ihm liegt. Er bringt das Leben zu denen, die an sich tot wären oder wie tot sind. Das ist eine besondere Berührung, finde ich. Wer vom Lebendigen berührt wird, der wird leben. Das ist ein Geschenk, das er uns macht, dass er seine rechte Hand auf uns legt und uns dann erhebt. Das mit dem Erheben steht jetzt in der Geschichte nicht so drin, aber ich finde, es passt einfach gut, weil es eine erhebende Herrlichkeit ist, eine, die uns eben nicht liegen lässt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt, dass es was Besonderes ist, wenn man sich berühren lässt. Vielleicht habt ihr das schon mal gespürt irgendwann, dass ihr eine Berührung hatte, die besonders war. Also vielleicht gerade, wenn man krank war und jemand einen berührt, dann ist es durchaus was Wertvolles, was Besonderes. Oder wenn man Menschen berührt, die nicht mehr sprechen können oder so, da ist eine Berührung was Wertvolles. Kann bei uns selber ja auch so sein, dass man mal eine Berührung erlebt hat, die irgendwie, wo man gemerkt hat, das war jetzt irgendwie tiefer oder war eine Besonderheit. Bei mir war es mal so, kleine Geschichte am Rande, ich war da, als ich nach Bern gezogen bin damals, da war ich da ganz neu in der Stadt und so und habe mich da ein bisschen umgeschaut und unter anderem war ich dann auch mal in der Citykirche in Bern, da gab es einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Ist jetzt nicht so das, wo es mich sofort hinzieht, aber ich war dann einfach in der Kirche und habe gedacht, da gehe ich mal hin, Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Und das Eindrückliche war wirklich, dass in der Zeit, da ist man dann gesalbt worden und die Hand aufgelegt worden und dass ich damals gemerkt habe, diese Berührung war in dem Moment einfach wertvoll oder was Besonderes. War vielleicht sogar besser als Worte. Es war einfach berührend im wörtlichsten Sinne. So ähnlich wie hier beim Johannes. Diese Hand spüren dürfen, die sich darauf einlegt. Das hat schon eine Kraft. Und wenn wir das jetzt mitnehmen von dieser Geschichte, dass der Lebendige uns berührt, dass er uns nicht nur begegnet in unserem Denken, in unserem Verstehen, sondern dass er uns auch berührt, dass er unser Herz anrühren darf, dann ist das, finde ich, einfach auch was Wertvolles für uns. Ich weiß, dass wir in der Kirche manchmal sehr verstandesmäßig herkommen und ich halte ja auch eine Predigt, ja, das ist jetzt auch nichts, ich berühre euch jetzt nicht alle irgendwie, das werde ich auch nicht tun, weil ich weiß auch, nicht jeder mag das gleich, aber manchmal führt das dazu, dass wir vielleicht oft so ein bisschen implizit mitgeben, naja, als ob der Verstand halt eben Christus erfasst. Und wie gesagt, das ist durchaus auch wichtig und wertvoll, aber der Glaube kann auch diese Dimension haben, dass man sich berühren lässt. Vielleicht auch durch Worte, aber nicht nur durch Worte. Lass dich mal berühren von Jesus. Lass dich berühren, indem du die Hoffnung dir in dein Leben hineinlegen lässt, die mehr sieht als das, was wir in diesem Leben sehen und was wir hier gern hätten. Lass es dein Herz berühren. Lass dich berühren durch die Ruhe, die Jesus dir geben kann. Lass dich berühren vielleicht auch durch die Schönheit, die der ewige Gott uns vor Augen malt, die uns spüren lässt, vielleicht auch hören lässt, die Schönheit, die in der Musik spürbar ist oder in der Kunst oder in faszinierenden Eindrücken in der Natur. Das kann sehr berührend sein, ja, wenn man in der Natur Gott am Wirken sieht und seine Herrlichkeit sieht oder zumindest einen Abglanz seiner Herrlichkeit sieht. Das kann sehr, sehr berührend sein. Und auch da geschieht Glaube, auch da geschieht Offenbarung Gottes. Vielleicht werden wir mal ein bisschen, ja, kriegen wir wieder ein bisschen einen Sensor für das Berührende am Glauben. Vielleicht gebe ich euch das einfach diese Woche mal mit. Und vielleicht, ich hoffe, vielleicht erzählt in zwei Wochen dann hier jemand was, was ihn berührt hat, ja, wo man Gott nicht nur erfasst hat oder gedacht hat oder irgendwie verstanden hat. Das ist ja auch schön, aber wo man eben auch was Berührendes erlebt hat. Johannes erlebt es in diesem Moment, wo er ganz unten liegt und ja, wie tot vor Christus liegt. Übrigens, in der Schriftlesung war es genauso, habt ihr das gehört? Die Jünger sind auf ihre Knie gegangen und dann kommt Jesus und berührt sie und richtet sie auf. Und da merken sie erst, dass nur noch Jesus da ist und Mose und Elia nicht mehr und so weiter. Die Berührung ist es, die sie wieder zurückholt in ihr Dasein, in ihr Leben, in ihre Wahrnehmung. Es braucht diese Berührung. Finde ich ganz interessant, die Parallele von den zwei biblischen Berichten. Und vielleicht auch eine Parallele bis hinein in unser Leben. Jesus legt uns die Hand auf. Er, der Lebendige und der Lebensschaffende, schenkt uns das Leben, auch durch die Berührung, die nur er geben kann. Und das darf man mitnehmen in alles das, was kommt, ganz besonders auch in diese Insel- und Patmos-Momente, in die Schwächen, in die Angst, auch sogar ins Sterben darf man das mitnehmen. Der Lebendige legt seine Hand behutsam auf uns, so wie es auf den Johannes auf seiner Patmos-Insel gelegt hat. Das ist doch was zu mitnehmen, oder? Amen.